So, hallo und herzlich willkommen zu meiner Zusammenfassung und meinem Kommentar von Tag 3. Wie ihr gehört habt, habe ich ja ein paar Stimmen gesammelt zum Tierhomöopathie-Kongress, was ja eigentlich ehrlich gesagt Tag 1 war. Aber ja, jetzt ist es ein bisschen durcheinander, aber ich denke, ihr verzeiht es mir. Und fand die Stimmen sehr gut. Die haben das schön wiedergegeben. Auch an den anderen Tagen habe ich gemerkt, die Stimmung vom Tierhomöopathie-Kongress-Teil über Krebs, der schien wirklich gut zu sein und war für alle ein sehr großer Gewinn. Ja, und überhaupt, also so mein erster großer Kongress nach Covid ist ja der Homöopathie-Kongress Schweiz gewesen von Omida Schwabe im Herbst, über den ich ja auch berichtet habe. Und den fand ich schon sehr gut. Das war halt in dem Sinne eine ganz andere Art und Weise, weil da natürlich viel vielseitiger vertreten ist, so wie im Mai, wo ich nach Gautingen gehen werde, ich eingeladen worden bin, wo da auch eher vielseitiger berichtet wird, auch so Themen rund um die Homöopathie. So hat sich jedes Jahr sehr, sehr stark wirklich auf inhaltliche Weiterbildung bezogen und war ja wirklich zu einem Fachthema Krebs. Und beide haben mir sehr gut gefallen. Und was Fujus heute nochmal klargestellt hat, was ich also auch so empfinde, die Vernetzung und Verbindung vor Ort. Das ist, wenn man das noch nie erlebt hat oder länger nicht mehr erlebt hat, ist das sicher etwas, wo man jetzt nicht dreimal im Jahr hingehen muss, aber so einmal im Jahr an einem Kongress zu sein und mit anderen Homöopathen sich mal wieder so ein bisschen zu vernetzen, auch wenn man vielleicht jetzt inhaltlich nicht alle derselben Meinung sind, ne, ist das trotzdem gemeinsam für den Patienten und den alle Speaker, die ich jetzt gesehen habe, haben halt unabhängig von ihrer Art, wie sie nachher die homöopathischen Arzneimittel verwenden, diesen Geist gehabt, sich wirklich für die Homöopathie klar zu positionieren, dafür einzustehen, zu zeigen, was geht. Und eigentlich kommen da alle auch mit dem Gefühl für mehr. Also da ist niemand aufgetaucht und hat das Gefühl, so das war's jetzt, ne, da geht nichts mehr. Oder wir ruhen uns jetzt ein bisschen aus auf dem, was wir erreicht haben, sondern da sind alle in dem, was ja die Homöopathie irgendwie auch so ein bisschen ausmacht, in diesem, da geht noch mehr, da ist noch Luft nach oben, Geist. Ne. Also insofern hat mir sehr gut gefallen. Ich habe ja auch schon am ersten Tag gesagt, ich habe viele getroffen und einige, die den Podcast hören, durfte ich kennenlernen und so weiter. Das ist natürlich jetzt nicht mega viel Zeit gewesen. Die Pausen waren immer unglaublich dicht und waren auch notwendig. Also insgesamt war der Kongress nicht unbedingt mega entspannt, aber ja, auch toll organisiert. Technik hat gut funktioniert. Und eben auch die Referenten waren alle, sagen wir mal, von dem Teil her gute Referenten im Sinne von, dass man ihnen wirklich gern diese 8 Stunden oder 4 Stunden auch zugehört hat, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Ne? Also insofern hatten wir auch wirklich gute, sagen wir mal, Redner, Speaker, die wirklich auch ihre Inhalte gut transportieren konnten, was es ja immer auch leicht macht. Ne? Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, wenn man irgendwie so einen jemanden hat, der zwar super Inhalte hat, den aber irgendwie nicht so richtig mündlich präsentieren kann, aber trotzdem in diese mündliche Präsentationsform da geraten ist. Und dann, ich weiß nicht, ne, haben wir wahrscheinlich alle erlebt, der irgendwie seine Folien vorliest. Der Inhalt ist meist wahnsinnig gut. Die Folien sind oft auch informativ wahnsinnig gut, aber die, wenn man das halt nicht vortragen kann, ne, dann ermüdet es einen relativ schnell und man kann ja gar nicht so viel Informationen dann oft aufnehmen. Und ich fand, so in der Essenz haben das eigentlich alle drei plus die SAI-Redner geschafft, dass sie eigentlich ihre Essenz gut mitgegeben haben, dass man sie auch mitnehmen konnte. Wir haben ja gestern schon über Handy gesprochen. Das ist mir also jetzt so einen Tag später, wenn ich das nicht erst abends um 23 Uhr aufnehme, so wie gestern, nochmal drüber sinniert. Ne? Und fand das wirklich einen ganz, ganz tollen Vortrag, der mich auch emotional berührt hat. Das habe ich ja gestern auch schon gesagt, dass das auch so eine kleine Erinnerung geweckt hat. Ich habe heute noch ganz kurz mit Frau Jusau gesprochen. Ihr ging es ähnlich, dass so die Art und Weise, wie sie die ganzen Themen vorgetragen hat, uns doch alle, also jetzt mal uns beide, sehr an, an Dr. Düser erinnert hat, wie er das gefunden hätte. Und ich zitiere jetzt mal, hoffentlich im Einverständnis von Frau Jüssi, hat gesagt, also Dr. Düser hat an mehreren Stellen des Vortrags von Henny Heudens geklatscht, weil er das ganz genauso sieht. Also sehr, sehr schön. Und auch wenn ich gestern natürlich wieder ein bisschen salopp in der Marvin-Art gesagt habe, also meine Patienten, und dann habe ich einen Haufen Sachen übertrieben. Das gehört ja auch so ein bisschen zu mir und meinem Podcast. Da stehe ich auch zu. Aber inhaltlich ist das natürlich diese klassische Art der Homöopathie alt und absolut erprobt. Und haben ja sowohl Henny Heudens als auch Dr. Düsig sich auch nie ausgedacht. Das ist ja eine Methode, die 270 Jahre alt ist, die Homöopathie auf die Art und Weise zu verschreiben, wenn natürlich auch mit der Weiterentwicklung über die Zeit, ist ja logisch. Was nicht heißen soll, das ist ja, da bin ich ein großer Verfechter für in diesem Podcast, dass es aus meiner Sicht keine richtige Homöopathie gibt. Das hat, finde ich, dieser Krebskongress auch nochmal gezeigt. Ich habe das, glaube ich, auch schon erwähnt, auch innerhalb der SAI, selbst innerhalb der Leute, die so in SAI abgeschlossen haben und da jetzt unterrichten, gibt es Unterschiede, die sind natürlich deutlich kleiner, als wenn jemand jetzt von einer anderen Schule kommt oder gerade noch aus einem anderen Land. Aber was ja wir alle gemeinsam haben, ist, dass wir Erfolge vorweisen können. Also insofern hat das das auch wieder gezeigt. Es gibt keine richtige Art, Homöopathie zu machen. Es gibt einfach verschiedene Wege, zum ähnlichen Arzneimittel zu kommen. Und in vielerlei Punkten waren sich jetzt eben auch alle Speaker, die ich gehört habe, auch darin einig, ne? In sehr vielen Punkten. Das sind dann immer mal wieder auch Teile, die auseinandergehen. Aber im Kern, ne? Im Kern sind die Art und Weise, wie die Ähnlichkeit nachher gefunden wird, jetzt von den Leuten, die wir gesehen haben, doch im Kern gleich. Also, oder sagen wir mal homöopathisch ähnlich. jetzt gehe ich noch ein bisschen auf den Herrn Pradeep ein, Dr. Pradeep aus Agra, also ein indischer Gast, der extra zu uns geflogen ist und das natürlich genutzt hat. Wer ihn ein bisschen Facebook verfolgt hat, gesehen, also er hat das wirklich auch genutzt, seine Europareise und wichtige Orte hier in der Schweiz und in Europa besucht. Hat sich mit Herr Spinelli getroffen im Tessin und so weiter. Also der war da sehr umtriebig und eben wer seinem Facebook-Kanal folgt, was ich schon seit der Covid-Zeit mache, weiß, er ist auch da unglaublich umtriebig, hat ein eigenes ziemlich großes Spital in Indien. Er hatte fünfstellige Zahlen an Covid-Fällen behandelt und dokumentiert. Das sind ja in Indien immer andere Größenordnungen und auch Möglichkeiten, Erfahrungen zu sammeln. Das ist natürlich, hat Vor- und Nachteile und benötigt auch eine andere Methode. Also ne, wenn man jetzt heute dem Herrn Dr. Pradeep zugehört hat, dann hat man schon das Gefühl so, okay, wow, also wenn man irgendwie, keine Ahnung was, 70 bis 100 Patienten am Tag hat, dann muss man ja auch eine andere Methode machen. Das geht ja gar nicht anders. Und die muss natürlich auch zum Erfolg führen. Das heißt, wir haben in den meisten der indischen Methoden, die ich bisher kennengelernt habe, das wird natürlich wahrscheinlich deutlich mehr geben, als ich je kennenlernen werde. Aber da sieht man, das sind Methoden, die auch immer perfektioniert haben für eine große Gruppe, schnelle Erfolge, also nicht schnelle Erfolge, sondern schnelle Verschreibungen möglich zu machen, die aber auch auf die Menschen, die Kultur und auf die Voraussetzungen auch angepasst sind. Also ne, auch andere Arten von Anamnesen müssen gemacht werden, andere Schwerpunkte müssen gemacht werden in anderen Kulturen. Also das hat man heute gut gesehen und deshalb sind die Unterschiede gar nicht so sehr inhaltlicher Natur, sondern nachher vor allen Dingen anwendungsmäßiger Natur. Weil man dann merkt, also ich habe das ja gestern bei der Henny auch schon so salopp gesagt, ne, mit ihren Fällen wäre sie in der HFP nicht durchgekommen. Die werden inzwischen abgelehnt, ich gebe ein Mittel und nach zwei Jahren ist der Patient alles besser. Mit so Fällen brauchst du gar nicht ankommen bei der höheren Fachprüfung. Hat natürlich andere Gründe, ne? Das ist natürlich mehr eine humoristische Einlage, wenn ich das erwähne. Aber der Herr Pradeep mit seiner Art auch nicht. Also, ne? Auch wenn die Fälle genauso wie bei der Henny Hoydens sehr, sehr gut natürlich dokumentiert worden sind und auch die Interdisziplinarität gewahrt ist mit den Arztberichten und so weiter, ne? So sind diese Fälle auf eine sehr, sehr spartanische, kurze Art und Weise dokumentiert, die uns als Jus-Schülern ja auch naheliegt. Wir haben ja auch sozusagen eine indische Art gelernt, die aber sozusagen verschweizert wurde. Also Dr. Jus hat sich ja gerade in der Zeit, als ich dann die Schule gemacht habe, sehr verschweizert, sozusagen seine Anamnesen, und damit auch natürlich nochmal eine andere Qualität reinbekommen. Also aus diesen zwei Welten heraus merkt man, dass die Jus-Methode eigentlich diesen Balance macht aus einer sehr schnellen, sehr effektiven Methode, die du unter Umständen auch für wirklich eine große Anzahl an Patienten benutzen kannst. Das ist was, was ich immer wieder sehr, sehr cool finde, wenn ich mal unter Druck gerate, dass ich in Anführungsstrichen auch diese Quickies kann. Die sind dann natürlich immer mit so ein bisschen flauen Magen, ne? Aber mit einer sehr hohen Prozentzahl kriegt man dort eine Reaktion. Insofern ist das ein cooles Gefühl, das auch zu können. Und auf der anderen Seite aber auch diese 1,5 Stunden, 2 Stunden, 1 Stunde Anamnesen machen zu können, die dann in die Tiefe gehen, die dann auch kultureller angepasst sind an das, was die Patienten hier auch wirklich suchen und wollen. Und ja auch ein Merkmal ist der Naturheilkunde in der Schweiz. Man sagt, ach, beim Arzt, ne, 5 Minuten und keiner hört mir zu. Und hier habe ich wirklich 1,5 Stunden Zeit, wirklich, dass sich jemand wirklich anhört, was ich zu sagen habe. Und ich mich da verstanden fühle. Das ist dann offensichtlich in Indien schon auch ein Bedürfnis, aber dort ist das in dieser Kürze und in der Wirkung nachher zu finden und nicht in der Betreuung, ne, unbedingt. Also da in einem Spital hast du eh nochmal eine andere Betreuung, da hast du dann viele verschiedene Ärzte, da hast du dann immer mal wieder eben Dr. Pradeep, der als Chefarzt dann da vorbeikommt, bestimmte Fälle draufschaut und so weiter. Aber du hast ja nicht diese 1-zu-1-Bindung, wie das in der Schweiz auch viele Patienten sehr, sehr gern haben. Ne? Auch da keine Arztwechsel, die wollen den Homöopathen, wenn möglich, nicht wechseln. Die wollen keine Notfallvertretung haben, die wollen einfach einen, mit dem sie da Kontakt haben, und keine spitalartigen Sachen. Ne? Deshalb, ich bin immer wieder gespannt, falls wir es tatsächlich mal schaffen würden, ein homöopathisches Spital in der Schweiz zu haben, ein richtiges, so Akutspital, wie der das hat. Ich glaube nicht, dass es jemals passieren wird, ne? Aber wünschen kann man sich's ja. Bin ich mal gespannt, ob das wirklich auch gut ankäme, ne? Wenn wir da dann so indische Verhältnisse aufbauen würden, wo man dann da die Patienten im 10-Minuten-Takt durchwinkt. Also, weiß ich gar nicht, ob das nachher noch alles so gut ankäme. Aber würde man sich auch dran gewöhnen. Und ich wäre natürlich unglaublich gespannt auf die Wirkung. Also ich habe das ja damals in einem anderen Spital, wo wir in Goa waren, schon immer bewundert gesehen. Und ja auch durch meinen guten Freund Dr. Rajiv aus Indien, der mich da in seiner Klinik hat arbeiten lassen, immer mal wieder, durfte ich das ja auch selber sehen. Ich arbeite auch mit einer Ärztin zusammen, die mir immer mal wieder so Fälle bringt, wo man so als, denke ich, als normaler Schweizer Homöopathie-Patient denkt, also bei der Beschwerde weiß ich nicht, ob ich zum Homöopathen gehen würde. Da würde ich vielleicht doch lieber einen richtigen Arzt nehmen. Ne? Und da gibt es halt A, keinen richtigen anderen Arzt. Da ist der Homöopath ein richtiger anderer Arzt. Und dann gehen die halt mit ihren schweren Symptomen. Ich meine, wir hatten jetzt ja Krebs. Und dann gehen die halt einfach zum Homöopathen. Das ist für die gar nicht so eine Hemmschwelle wie bei uns, wo man denkt, oh Gott, jetzt gehe ich aber einen ganz riskanten Weg. Ne? Während auf der anderen Seite des Planeten, ich sage jetzt mal Hunderttausende, ne? Keine Ahnung, vielleicht sind es sogar mehr, ne? Millionen, in der ganzen natürlich mit ihren Krebsfällen zum Homöopathen gehen und dort Erfolge feiern. Ne? Ist das ja hier so, oh, das ist eine Art Räucherstäbchen schwenken. Das ist schon immer spannend, ne? Wie das die Wahrnehmung da so auseinandergehen und wie man auch dann vielleicht schnell auch in so einen unterschwelligen, also das will ja da keinem was unterstellen, aber unter so einen unterschwelligen Rassismus kommen, wenn man denkt, ja, ja, die Inder. Ne? Also habe ich schon ein paar Mal gehört, ne, von sowohl auch von Therapeuten, Studenten oder auch natürlich dann von Patienten, ne, dass man einen dann so ein bisschen ungläubig anguckt und gefühlt, ja, ja, komm, bei den Indern, ne, die glauben ja auch an ganz andere Götter oder so. Ne? Also ich denke, das ist nie beabsichtigt. Ich glaube, die wenigsten Leute den ich mich jetzt unterhalten habe in meinem Leben, würden sich tatsächlich als Rassisten bezeichnen, aber ich glaube, da ist so unterschwellig immer noch herkommt. Die Asiaten, das ist schon ein eigenes Völkchen, da funktioniert auch Homöopathie. Die glauben halt auch dran. Ne? Genau, und dann wird halt immer so eine Nierensepsis oder ein schwerer, unheilbarer Krebs wird halt mal besser, wenn man dran glaubt. Ne? Ich denke, was ein vernünftigerer Gedanke wäre, wieso geht denn das daran, ne, wenn man daran glaubt? Und wieso glaube ich dann nicht mal an meine Chemotherapie? Ne? Warum heilt die denn nicht so gut? Oder heilt die vielleicht auch nur, weil ich dran glaube? Also bis zu Ende denkt man sowas ja dann auch immer nicht und bleibt ja dann gern auch in seiner Bubble. Ne? Das finde ich auch manchmal ganz persönlich schade. Ich habe das heute auch mal wieder besprochen mit einer guten Kollegin, die ich schon sehr, sehr lange kenne. Habe ich gesagt, manchmal finde ich es schade, dass wir diese richtig schweren Fälle, wie wir das jetzt hier im Krebsfall gesehen haben oder wie ich das, wenn ich mit der Ärztin zusammenarbeite, da sehe, dass wir die nicht standardmäßig in der Homöopathie behandeln dürfen und können oder dafür auch die Infrastruktur haben. Gar nicht so sehr um das, was wahrscheinlich uns dann immer unterstellt wird, dass man jetzt damit angeben will oder die Schulmedizin ersetzen oder alles bla bla, mich überhaupt nicht interessiert. Ne? Ich finde es einfach geil, weil ich kann all diese Arzneien. Ich habe so viele Arzneien gelernt, die so viel ganz so spezifische Themen sind, ne, und oft denke, bah, die kann ich gar nie anwenden, weil ich so Patienten gar nicht habe und auch nicht weiß, ob aus juristischen Gründen ich sie dann überhaupt behandeln würde. Also ich habe das ja jetzt auch immer mal wieder in den Krebsinterviews gesagt, dass ich jetzt lange Zeit ja auch Krebspatienten abgelehnt habe und jetzt durch diesen Fachkongress auch noch mal wieder ein bisschen Mut gefasst habe. Und mir auch schon so ein bisschen so einen Plan erarbeitet habe, wie ich mir das vorstellen könnte, mit so Leuten zu arbeiten. Dass es nachher auch eine seriöse Ebene tatsächlich hat. Aber auf der anderen Seite ist halt immer die Frage, wenn ich ja sehr viel Energie in das investiere, die dann vielleicht mit den Patienten, die ja gern zu mir kommen, Praxis ist voll, vielleicht geht die da auch verloren. Ne? Also wenn man sich, glaube ich, so auf sowas ganz Radikales spezialisiert, denn ja, verliert man vielleicht auch den Bezug zu dem, was die Leute halt normal so im Alltag haben. Und das ist ja auch eine schöne Position, Zuarbeiter zu sein zu sehr vielen anderen Therapien, wie ich das jetzt im Moment bin, und da interdisziplinär sehr gut vernetzt zu sein und einfach normale Themen zu haben. Weil sobald man ja mit so schwierigen Erkrankungen ist, ist man schneller mit dem Amtsarzt befreundet, oder dem Onkologen, ne, und ist dann ja auf so einer Ebene, wo man vielleicht auch gar nicht sein möchte, ne, sondern und sich dann vielleicht ständig rechtfertigen muss oder Angst haben muss oder unter Druck gesetzt wird oder dann regelmäßig auch Leute beim Sterben begleiten muss. Vielleicht ist das gar nicht so lustig, wie ich mir das vorstelle. Ne. Das ist rein aus dem Interesse oder der Motivation, diese Arzneien anzuwenden und in ihrer Kraft zu sehen, ne, weil diese Ärztin, wenn sie nicht weiterkommt, dann meldet sich bei mir, besprechen den Fall zusammen und arbeitet dann homöopathisch unter ihrer Verantwortung. Und das sind schon, also wer da gar keine Details ausplaudern oder angeben, das geht ja gar nicht um das, aber da sind Krankheiten zum Teil besser geworden, wo ich selber gedacht hätte, ja, ich weiß nicht, ob ich da mit meinem Kind nicht über zu einem richtigen Arzt gegangen wäre. Also auch da tappe ich mich immer wieder dabei, dadurch, dass ich die Erfahrungen nicht habe und selber auch nicht gesehen habe, muss ich mich auch immer aktiv wieder an die Zeit in Indien zurückerinnern oder dann andocken an anderen Homöopathen, die gesagt haben, ja, kein Problem, habe ich nächstes Mal behandelt. Ne? Was ich denke, was ich am Anfang für Sorge hatte mit Mittelohrentzündung oder Lungenentzündung, wo ich heute dann so routiniert bin, dass mir das überhaupt keine Sorge mehr macht. Ne? Das ist mehr, dass die Eltern es oft nicht wollen und ich will sie natürlich auch nicht überreden oder überzeugen. Aber das geht 1A. Ne? Also und ich glaube, wenn man dann einfach, keine Ahnung, ne, eben 100 Krebsfälle hatte oder wie jetzt der Dr. Pradeep, über den ich ja eigentlich reden wollte, ich bin da abgeschwiffen, ne, der Dr. Pradeep, wenn er dann Tausende oder mehr gesehen hat, Zehntausende Krebsfälle, dann hat man natürlich auch ganz ein anderes Selbstvertrauen, indem man dann weiß, okay, man kann nicht alle heilen, ne, nicht alle Mittelohrentzündungen, nicht alle Lungenentzündungen, nicht alle Hautbeschwerden, nicht allen Husten, ne, aber man kann natürlich auch nicht alle Krebsfälle heilen. Das ist halt so, das in keine andere Disziplin anders. Aber man kann einen Haufen machen. Und ich glaube, da geht man auch wieder ganz mit einer anderen Natürlichkeit ran. Und dann strahlt man das natürlich auch dem Patienten aus. Ne? Was ich dann, wie am Anfang angespannt war und immer froh war, dass Stefan Bauer mich da unterstützt hat, wäre das heute auch so. Ne? Bei meinen ersten Krebsfällen war ich jetzt froh, war dann der Roland Methner an meiner Seite oder der SAI oder Stefan oder was auch immer. Ne? Also insofern weiß ich nicht genau, wo ich jetzt abgeschwiffen bin, aber ich wollte jetzt nochmal über den Herr Pradeep zurückreden. Ich glaube, ich bin irgendwo da abgeschwiffen für diese indische Methode, ne? Dass wir sowohl akut als auch chronisch das mit der Use-Methode haben. Und der Herr Pradeep, Dr. Pradeep, der ist wirklich ein ganz klassischer Kliniker, ne? Der wirklich hauptsächlich in einem Spital arbeitet und damit diese Methode dann auch präsentiert hat und Fälle gebracht hat in dieser sehr schnellen Art. Das war ein schöner Kontrast zu gestern, die Henny Heudens, die ja sehr ausführliche, umfassende, sag ich mal langsame, ohne das zu bewerten, Anamnesen gemacht hat, sehr viel Zeit genommen hat und auch gesagt hat, man kann kein ähnliches Arzneimittel finden, wenn man nicht 2 Stunden Anamnese gemacht hat. Also das war jetzt kein Zitat, ne, aber paraphrasiert. Ne, während der Herr Pradeep gesagt hat, also ich gucke einmal hin, ne, und dann sehe ich das Mittel am Gesicht oder am Verhalten oder ich finde sozusagen das Leitsymptom. Also insofern haben sie sich auch direkt widersprochen. Und das ist was, was wir auch schon im Podcast gemacht haben. Das ist bei Morrison in seinem Buch schön. Ne? Diese 3 Arten, nämlich die Totalität, nämlich die Leitsymptome oder nämlich die Essenz. Ja? Und wenn ich richtig gut arbeiten will und der Patient das hergibt, nehme ich am besten alles 3. Dass ich eine Essenz beim Patienten finde, die Totalität erfasse vom Patient und nachher auch die Leitsymptome erfinde, um die Arznei zu bestätigen. Das ist eigentlich genau das, wie Dr. Hughes geschafft hat. Wann immer möglich, hat er Totalität, Leitsymptome und die Essenz vom Patienten erfasst und damit eine sehr, sehr anerkannte Methode eigentlich gemacht, wenn man jetzt von Morrison ausgeht, ne, der das ja so als Grundlagenbuch geschrieben hat. Und insofern kann man sagen, ohne jetzt den beiden was zu unterstellen, dass die Henny Heudens eher so arbeitet wie wir, aber doch einen größeren Fokus legt auf die Totalität und die Leitsymptome, mit ab und zu auch diese Essenz, ne, andersrum, Totalität und Essenz mit weniger Leitsymptomen, diese ganz klassischen absonderlichen Symptomen, auch wenn sie die natürlich auch dabei hat. Also das war sehr ähnlich zu dem, wie wir arbeiten. Während der Herr Dr. Pradeep eigentlich hauptsächlich Fälle präsentiert hat, wo es auf eine Leitsymptomhomöopathie zurückzuführen war. Das kann ja auch jetzt einfach an der Präsentation gelegen haben. Ich weiß ja dann in Wirklichkeit natürlich nicht, wie er in diesem Spital arbeitet. Aber das fand ich auch mal erfrischend, weil ich das immer mal wieder so gehört habe, ne? Dieses mehr Abfällige auch. Ne? Ja, der holt dann irgendein Leitsymptom und dann verschreibt man das Mittel auf dieses eine Leitsymptom. Das ist also gar keine richtige Homöopathie. Und im Prinzip haben wir jetzt mal wieder einen gehört, der exakt das macht, ne? Der auf die Leitsymptome hin verschreibt und da ja Erfolge hat, wo ich dann viel drüber nachgedacht habe heute und das natürlich in den nächsten Wochen auch noch nachwirken wird, weil ich oft denke, er hat natürlich damit auch eine Gabe und eine Methode erschaffen, in der er nicht belastet ist von einer Last, die ich oft trage und viele meiner Kollegen heute, glaube ich, auch getragen haben, nämlich dass diese Leitsymptomhomöopathie ja so ein bisschen daraus besteht, dieses eine Mittel hat dieses eine Symptom und das ist es, trägt es mehr oder weniger alleine. Ne? Also wir hatten heute dieses Symptom, will sich mit Schmerzen nicht bewegen. Ne? Kleinste Bewegung verschlimmert die Beschwerden. So. Und er hat einfach behauptet, so, und das ist auch völlig legitim, ne? Dass es halt eigentlich nur dieses eine Mittel gibt, was das hat. Ne? Und am anderen Ende sitzen ja jetzt dann die Repertoriumsmeister, zu denen ich ja nicht gehöre, die da einmal laut lachen und denken, ja, also ich kann ja mal die Rubrik aufmachen, ne? Schlimmer Bewegung, von mir ist auch schlimmer kleinste Bewegung. Ne? Die Chance, dass da nur ein Mittel drin steht, ist ja null. Ne? Also ich denke, wenn wir den Roland Methner zum Beispiel dazu befragen würden, oder den Holger Malchow oder Herrn Spinedi oder ich weiß nicht wen, ne, wie wir schon im Podcast haben, die sehr repertoriumslastig ja auch arbeiten, oder Jens Woster, die würden ja natürlich sagen, das ist Quatsch. Ne? Und das ist ja so, in irgendwo dazwischen sind wir ja mit der SHI und ich denke auch, ja, also mit unserer mentalen Repertorisation ist ja genau die Idee, dass man auch immer so 10 bis 30 Mittel im Kopf hat, die das auch haben. Und denk oft, ja, diese Leichtigkeit dann zu sagen, ach komm, auf die anderen 29 Mittel in der Rubrik verzichte ich jetzt mal großzügig. Ich sage das jetzt immer Brionia oder immer Apis oder ich weiß nicht was. Das ist natürlich, wenn du mal diesen Weg schon gegangen bist und diese Differenzierung im Kopf hast, ne, von den verschiedenen Mitteln, die sich dann aufgrund von anderen Sachen unterscheiden. Sind die besser Wärme, sind die besser Kälte, sind die besser Druck und so weiter. Diese komplizierte Art der Homöopathie, wie er sie genannt hat, die macht er gar nicht. Er sagt, bei mir, ihm ist ganz einfach, will sich nicht bewegen, ist Brionia, Punkt. So. Und wenn er natürlich damit Erfolg hat, dann stößt das so ein bisschen ins Horn, was wir auch bei der Omidame mit den Vorträgen machen, wenn wir Drogisten- und Apothekerschulungen machen, die wir natürlich auch nicht mit 700 Mitteln belasten pro Rubrik, sondern der Markus Hinder, der hat das gesagt am Tag der Homöopathie, wo ich mit dabei sein durfte, machen wir Homöopathie nicht zu kompliziert. Also spezifisch jetzt mal für Apotheke und Drogerie. Ne? Und ich denke, ja, ich meine, mein Podcast mit den über fast 500 Folgen inzwischen, also ich meine, wenn das nicht zu kompliziert ist, weiß ich auch nicht. Ne? Wenn man eine Heilmethode in 500 Folgen noch nie abschließend besprochen hat, dann ist sie einfach vielleicht ein bisschen zu kompliziert. So. Und das war einfach mal eine ganz andere Extrem, wie erfrischend einfach es auch sein kann. Und dann, wenn ich natürlich 1, 2, 3 Leitsymptome maximal brauche für eine erfolgreiche Verschreibung, die er ja dann also auch hat in seinem Spital nach 30 Jahren, ne? Das wäre sonst irgendwann mal jemand aufgefallen, dann merkt man halt auch, es muss dann auch nicht immer die 4-stündige Anamnese und das 3-stündige Repertorisation mit dem Repertorisationsprogramm in 4 Repertorien sein, um aufs richtige Mittel zu kommen, sondern manchmal darf es halt auch einfach diese Art sein. Und ich glaube, das ist ja das, was, glaube ich, auch der Mehrheit der Homöopathen auch motiviert ist, dadurch, dass wir ja alle feststellen, dass mit unserer Methode, egal welche wir jetzt machen, sehr viele Fälle behandelbar sind, begleitbar sind und zum Großteil auch sehr verbesserbar sind, vielleicht sogar einige geheilt werden können. Und wir ja doch immer wieder Fälle haben, wo wir gar nicht vorankommen, wo dann ja wahrscheinlich jemand mit einer anderen Methode, ne, wenn dann Herr Pradeep kommt und sagt, guck, da, der bewegt sich nicht, der braucht Brionia. Und man denkt, okay, da bin ich 1000 Jahre nicht drauf gekommen. Weil man dann oft zu kompliziert ist, weil man sagt, ja, aber der trinkt ja nicht viel und der macht ja das nicht und der macht ja dies nicht und der macht ja jenes nicht. Ne? Und da hat er das immer wieder auch schön erklären können, warum er auf das alles, ich sage es mal ganz salopp, scheißt. So. Hat er nicht so gesagt, aber ich habe das so gedacht, der scheißt ja einfach auf all die Symptome. Ne? Er hat sie ja schön aufgelistet, wenn er gesammelt hat, und dann hat er sie einfach getrost zu 99% ignoriert, das eine Symptom rausgepickt, was ihm gepasst hat, gefühlt, ne? Was für ihn das Auffälligste war an dem Patient, also richtig schön, ganz klassisch, Leitsymptom, Homöopathie gemacht. Und das war auch natürlich sehr erfrischend. Unglaublich schwierig, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal bei einem mehrstündigen Vortrag, ja, wie soll ich das sagen, also schlecht folgen ist jetzt auch nicht das Richtige, aber mit meinen Arzneimittelgedanken so weit daneben lag, ne, dass mir also seltenst passiert in all den Jahren, also schon in der SAI-Zeit, wo wir verschiedene Dozenten hatten, war das selten so, dass ich wirklich weit weg war, und später natürlich dann mit Dr. Hughes, als ich seine Gedankengänge mal besser kannte, war das auch selbst in Indien mit den speziellen Fällen, war ich jetzt selten überrascht von den Verschreibungen. Da waren schon mal immer so 1, 2 dabei, wo ich dachte, never ever. Ne? Und auch so bei Stefan Bauer in den 10 Jahren waren immer mal wieder welche dabei. Ich erinnere so an eine Situation, da habe ich gesagt, weißt du, wenn das Mittel jetzt wirkt, mit den Symptomen, dann höre ich auf mit der Homöopathie und mache nochmal was Vernünftiges. Ja, es hat gewirkt, ich habe mich nicht daran gehalten, aber wo ich manchmal auch denke, ja, also wie so richtig in der Tiefe erfasst haben wir es, glaube ich, immer noch nicht. Also alle nicht, was da eigentlich abgeht. Ich habe das ja letztes Jahr und dieses Jahr auch schon mal wieder formuliert. Ne? Mir ist je länger, je mehr unklar, wie ähnlich muss eine Arznei sein, dass sie wirkt. Ne? Will das nicht zu weit ausholen, aber hier war die Ähnlichkeit, ne? So wie wir das lernen mit wirklich diesen großen Mater Medicas, wo 100 Symptome drin stehen und so. Und ich meine, welches dieser Symptome soll ich jetzt rauspicken als das Kernsymptom dieses Mittels? Da haben wir mit dem Symptomlexikon noch etwas, was ein bisschen aussteht. Das ist irgendwie immer noch nicht in meinem Gehirn. Vielleicht ist es genau dieses Puzzleteil, was mir noch fehlt. Die ganze Riege dort rund um das Symptomlexikon muss ich unbedingt noch einladen. Oder da vielleicht auch mal einen Kurs machen, weil ich habe das Gefühl, das wäre noch was für mich. Der Joachim Meyer-Brix hat mir davon schon mehrmals ja erzählt und versucht mir auch zu erklären. Aber ich glaube, dass ohne einen richtigen Kurs ist mir das, habe ich das noch nicht kapiert. Weil er sagt ja immer, es braucht eigentlich nur zwei, drei Symptome rein auf den Prüfungen basiert, um wirklich die richtige ähnliche Arznei zu finden. Na, und ich glaube, vielleicht kann ich da meine Frage dann auch nochmal unterbringen. Wie ähnlich muss denn jetzt eine Arznei sein? Weil ich habe das öfter, ne? Dann ich sammle ja nicht so viele Symptome wie der Jens Woster, der ja teilweise 30, 40 Symptome hat, oder der Holger Malchow, ne? Der auch 20, 30, 40 gute Symptome hat, oder Henny Heudens, ne? Wo jetzt ja 20, 30 Symptome hatte. Also bei der Jus-Schule versuchen wir ja so rund um 10, 5 bis 10 gute Symptome zu sammeln und andere Sachen mit einfließen zu lassen, die man auch nicht repertorisieren kann, sodass man auf eine Fülle an Symptomen nachher kommt. Und immer wieder ist es so, dass ich also einen Fall habe, wo ich locker, ne, auf dem Papier 10, 12, 20 Symptome, 25 Symptome, wie der Jens Wurst das auch gezeigt hat, oder der Holger Malchow, die einfach übereinstimmen und trotzdem hat man keine oder eine sehr schlechte Teilwirkung. Ne, wo ich denke, ja, also wie ähnlich muss eine Arznei sein und welcher Teil der Arznei muss ähnlich sein und zu was? Ne? Das sind so Fragen, die so ein Krebskongress natürlich wieder aufwirft. Auf der einen Seite unsere SAI-Methode irgendwo in der Mitte, dann die Henny Heudens eher im einen Extrem, Dr. Pradeep im anderen Extrem, der scheinbar unterschiedliche Sachen macht, aber am Schluss sind diese Arzneien ja, so wie ich das verstehe, drei bis vierdimensionale Wesenheiten. Ne? Also die haben ja eine Höhe, eine Tiefe und eine Breite und sie haben offen eine Zeitachse. Bestimmte Arzneien haben auch Phasen, wo man bestimmte Arzneien sieht, die in der Anfangsphase und später im Endstadium sind. Also die haben oft eine vierte Dimension, dass man sieht, die Arzneien haben verschiedene Phasen. Ich habe da gerade ein Mittel wieder studiert, was ich jetzt zweimal erfolgreich angewendet habe, Kaliumsilikate, wo auch diese Phasen hat, ne, im Arzneimittelbild drin, wo ein Anfangsstadium hat, ein Mittelstadium und ein Endstadium und laut den Autoren in allen diesen drei Phasen wirkt. Ne. Aurum hat das auch. Also sind das ja Wesenheiten eigentlich, wenn man sie versucht zu erfassen, die ja mit einer zweidimensionalen Betrachtung auf einem Papier gar keinen Platz haben und trotzdem auch in ihrer Größe, die ja viele Arzneien eigentlich haben, dann auf einen Patienten mit sehr vielen Symptomen, die scheinbar passen, trotzdem nicht ähnlich genug ist, um diesen Heileffekt auszulösen. Also, da habe ich mich ja viel mit beschäftigt. Meine Theorie kennt ihr ja, das ist die Auslösertheorie. Ich muss herausfinden, wo ist die Lebenslauf blockiert? Welches Thema ist im Zentrum gestanden zu dem Zeitpunkt, wo der Patient gekippt ist? Und aber auch da, ne, habe ich immer mal wieder Fälle, wo ich ja ganz toll den Auslöser rausgefunden, abgedeckt, wir haben den Auslöser auch gelöst, die Themen, die so nachvollziehbar mit dem Auslöser zusammenhängen, viel besser geworden, aber die Kernbeschwerde null. Ne. Aber auch so Fälle haben wir immer wieder gehört. Ne. Also weder SAI noch Jens Woster noch Henny Heudens noch Dr. Pradeep haben irgendwie vorgegeben oder angegeben, dass sie jetzt jeden Fall heilen würden. Das waren aus meiner Sicht natürlich immer so ein bisschen Creme de la Creme-Fälle. Und die gescheiterten Versuche machen auch an so einem Krebskongress vielleicht nicht so Sinn, obwohl ich immer denke, man müsste das eigentlich den Referenten einmal verpflichtend, so, einen Fall müssen sie bringen, der nicht gelaufen ist. So, dass man da auch als Student nicht sofort denkt, um Gottes Willen, also ich kann auch gerade wieder aufhören zu studieren, das kann ich gar nicht. Aber trotzdem haben sie mündlich natürlich immer wieder mitgeteilt, dass natürlich bei ihnen auch nicht alle Fälle besser werden. Da fand ich die Haltung, und das wäre so das Ende, worüber ich jetzt noch kurz reden möchte, vom Herrn Pradeep wirklich so richtig cool. Das hat mir richtig gut gefallen, weil das ziemlich nah auch an dem ist, was ich mache, auch wenn ich es jetzt gar nicht so machen und auch gar nicht so machen kann wie er. Auch von der Theorie her sind wir uns da sehr einig. Ich nenne das ja immer so, dass ich unglaublich fixiert bin aufs Ähnlichkeitsgesetz. Also wenn eine Arznei nicht ähnlich ist, es gibt ja so manche, die verschreiben auch bestimmte Theorien oder auch auf Symptome, die ich dann oft nicht so valide halte. Oder ich denke, ja, das ist jetzt vielleicht auch interpretiert. Und ich bin da sehr auf dem Ähnlichkeitsgesetz. Wenn das Mittel ähnlich ist, wirkt es auch so. Gut, ich habe jetzt gerade erklärt, dass es nicht immer so ist, aber das ist zumindest die Theorie, die ich eigentlich finde, die irgendwie passen muss. Sonst ist es ja gar keine Homöopathie. Und die meisten Fälle, die gut laufen, funktionieren ja auch genauso. Das ist ja dann in diesen spezifischen Fällen oft eine sehr fachliche Frage, die erörtert euch jetzt nicht weiter. Ne? Gerade wenn man dann bei so einem Fall nach dem dritten Mittel eins hat, was wirkt und dann rückwärts versteht, was überhaupt los war, ne? Dann ist ja trotzdem ähnlich. Also so, und die Ähnlichkeit zu den Symptomen und nicht zur Krankheit, das finde ich, hat er auf eine Art nochmal dargestellt, dass ich sehr, sehr stimmig finde, dass er sich nämlich wirklich fokussiert hat auf die sichtbaren Symptome, auch bei Krankheiten, die an sich vielleicht auch gar keine Symptome bringen. Also er hat das so weit gedehnt, dieses Thema, was ich wirklich einen sehr spannenden Ansatz finde, dass er gesagt hat, der Krebs selber gibt jetzt gar keine Symptome oder sogenannte pathognomonische Symptome, die sowieso zum Krebs gehören. Das ignoriert er. Das ist ja auch eine große Diskussion innerhalb der Homöopathie-Community, ob man das jetzt so machen darf oder nicht. Und hat eigentlich gezeigt, dass er, sagen wir mal, sogenannte Begleitsymptome abgedeckt hat. Also seit dem Krebs hat der Patient auch noch das, ne? Ich sage jetzt irgendwas, verstopfte Ohren oder Schmerzen in der Flanke oder, ne? Etwas, was nicht jetzt aktiv zum Krebsgeschehen irgendwie passt, ne? Sondern scheinbar begleitend zu diesem Krebs aufdeckt. Und er hat gesagt, ich decke einfach die Symptome ab, die Lebenskraft zeigt, egal ob die zum Krebs gehören oder nicht. Und dann zeige ich euch, dass es besser wird. Und er hat natürlich Fälle gezeigt, wo es besser wird. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil ich da, gerade wenn ich merke, dass ein Fall nicht so läuft oder eben keine Symptome gibt, oft auch mit dem hängen bleibe, dass ich sage, okay, wir nehmen jetzt mal einfach die Symptome, die noch da sind und decken mal die ab und schauen mal, was passiert, wenn wir die wegnehmen. Gibt da natürlich auch Facetten, also man kann ja einfach alle Symptome wegnehmen. Es gibt ja auch das Prinzip der Unterdrückung, also auch da darf man ein bisschen vorsichtiger sein. Aber gerade in so schwierigen Fällen oder wenn man dann palliativ arbeitet, finde ich das also ganz eine spannende Sache. Und da er ja auch immer Arztberichte, Laborberichte, CT-Befunde hatte, war das sehr spannend, dass er teilweise, sag ich mal, Symptome abgedeckt hat mit auch Arzneien, die jetzt wirklich klassisch gar keine Krebsmittel sind. Also ich glaube, wenn man so Leute fragt, so, was ist für dich ein klassisches Krebsmittel? Ne? Dann würden da ein paar der Arzneien nicht kommen, die er gegeben hat. Und trotzdem konnte er zeigen, dass sich dann Nierenwerte verbessert haben, dass sich PSA-Werte verbessert haben, dass sich CT-Befunde verbessert haben, obwohl er in Anführungsstrichen jetzt ganz klassisch, so wie wir uns das vorstellen, jetzt kein Krebsmittel gegeben hat oder ich weiß nicht, was für ein tiefliegende Mittel auf die Kindheitstraumatiken von der Geburtssache her oder so, ne? Wo ich dann auch wieder denke, und das ist, glaube ich, das Fazit vom Dr. Pradeep, dass wir auch aufpassen dürfen, dass wir nicht zu kompliziert werden, ne? Dass die Fälle und die Homöopathie nachher so kompliziert wird, dass sie eigentlich nicht mehr lösbar oder auch reproduzierbar ist, weil du eben viele Mittel im Kopf haben musst pro Fall, die du dann auch alle sauber differenzieren kannst voneinander. Ich glaube, die Erwartung ist auch aktuell viel zu hoch an unsere Community. Also die Arzneimittelprüfungen von den Mitteln, gerade von den modernen Mitteln, sind einfach viel zu schlecht, um auch diesem Erwartungsthema standzuhalten und auch nachher die Computersysteme, wie sie aktuell existieren. Das sieht man ja beim Complete, auch wenn ich damit jetzt nicht besonders gut arbeiten kann, aber im Complete sieht man das, da sind die Rubriken sehr groß und da sind fast alle Mittel drin. Wenn man da repertorisiert, also dann kommen einfach immer alle Mittel in Frage. Das ist jetzt für die Art, wie ich arbeite, immer sehr hinderlich, weil ich keine wirklich konkreten Ideen kriege, sondern weiß, okay, ich habe da alle Mittel einfach drin. Das heißt, wenn ich nachher alle Mittel von allen Arzneimittelprüfungen sauber nachtragen wollen würde, hätte ich auch einfach einen riesen Ballast in diesen Repertorien. Also da sind wir alle noch nicht am Ende der letzten Weisheit angekommen, glaube ich. Und das ist ja auch so ein bisschen, mit dem ich angefangen habe. Und jetzt höre ich endlich auf mit meiner nicht enden wollenden Berichterstattung. Genau. Denke, da haben wir alle noch viel Luft nach oben. Genau dafür machen wir ja diese Kongresse. Da hat sich keiner vorne hingestellt, auch wenn er seit 30, 40 Jahren ein riesiges, gut laufendes Spital in Indien hat, wo er regelmäßig Krebsfälle und eben eine fünfstellige Zahl an dokumentierten Covid-Fällen mit einer sehr, 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 sehr guten Überlebensquote, also nur schon von der Dokumentation unabhängig jetzt mal davon, sonst gelaufen sind, ne? Die einfach nicht tot sind, das ist ja eine valide Zahl. So. Wenn so jemand sich hinstellt und sagt, da ist noch Luft nach oben, dann ist halt auch noch Luft nach oben für alle von uns. Und ich habe das sehr gerne. Also ich habe sehr gerne Luft nach oben. Das ist das, wie, ich glaube, mein Leben auch funktioniert. Die Faszination an Homöopathie ist eigentlich genau das, dass es eben immer Luft nach oben gibt. Und ich glaube, wenn man sich davon nicht in die Knie zwingen lässt, sondern das als positive Karotte vor sich herträgt und sich dabei nicht verausgabt, ne, sondern immer schaut, dass man in der Freude, im Spaß, in der Motivation bleibt und auch im demütigen Ziel, anderen Menschen auf ihrem Weg dazu dienen. Ich glaube, dann ist das einfach eine, oder das nicht nur, ich glaube, für mich ist das eine unglaublich erfüllende Tätigkeit und eine sehr sinnstiftende Tätigkeit, eine sehr soziale Tätigkeit, eine sehr liebevolle Tätigkeit den Menschen gegenüber und auch, ja, einfach eine, also ohne das zu werten, aber es ist eine wertvolle Tätigkeit, anderen Menschen in ihren teilweise schlimmsten Stunden in einer fachmännischen Art, ohne ihnen Angst zu machen, sondern an ihrer Seite zu bleiben, Mut zu machen. Und wie Frau Just das gesagt hat, und damit ende ich jetzt wirklich, wir als Homöopathen haben wir gar keinen Anlass dazu zum Aufgeben. Ne? Wir kriegen nicht alles hin, wir können nicht alle Leute heilen und am Schluss sterben wir alle, ob mit oder ohne Homöopathie. Da kann man weder die Schuld an den Homöopathen geben, noch an die Homöopathie, ne, wenn man irgendwann dann doch stirbt. Auch wenn das früher ist. Ne, Menschen sterben halt alle. So, ne. Aber es gibt eigentlich in der Homöopathie immer noch eine Idee, immer noch ein Mittel, immer noch eine Möglichkeit, immer noch einen Kollegen, den ich fragen kann. Und es ist nie, dass wir einen Patienten wirklich sagen können, okay, mit der Homöopathie, insgesamt mit der Homöopathie sind wir jetzt am Ende. Wir können immer noch palliativ arbeiten, wir können immer noch begleitend arbeiten, wir können immer noch sagen, okay, heilen können wir das aktuell nicht, ne? Aber wir können das und das und das und das können wir dann auch wirklich. Also insofern ist das auch wirklich eine Therapiemethode, die ich wieder mal gesehen habe, die einen auch nicht einlädt zum Aufgeben, egal wie düster es manchmal ist, ne? Und es vielleicht dann auch manchmal eben andere Therapien benötigt, aber das ist wirklich ein tolles Fazit. Jetzt haben wir morgen noch den Publikumstag. Da werde ich euch nur so halb berichten, weil ich ja dann auf dem Heimweg bin und dann heimgehe zu meiner Familie. Ja, da habe ich dann erstmal anders zu tun. Das heißt, das kann sein beim Publikumstag, dass ich mich dann wirklich kurz fasse oder vielleicht auch gar nichts aufnehme. Das entscheide ich dann morgen noch. Der ist nur offline, das heißt, da kann man online nicht dran teilnehmen. Wer also da ganz spontan morgen noch zur SAI fahren will, der hat sie eingeladen. Das wird sicher auch ganz ein interessanter Tag werden. Ich hoffe, euch hat die Berichterstattung vom Krebskongress wieder mal gefallen, da aus dem Marvins Nähkästchen-Geplauder. Ja. Wenn ihr am Krebskongress irgendwie online oder offline dabei wart, auch noch euren Kommentar habt, dürft ihr gerne ins Interview kommen. Ihr sagt, du, ich habe ganz andere Sachen da mitgenommen, möchte hier gerne noch loswerden. Oder ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben, dann lese ich die vor. Oder ihr könnt Kommentare schreiben unter den Folgen. Wenn da ein paar gute dabei sind, lese ich die vor. Ne? Dass da nicht nur ich zu Wort komme, sondern auch die anderen. Aber wir haben ja jetzt dann, glaube ich, auch langsam mal genug über Krebs gesprochen und freue mich auch drauf, dann im Podcast mal wieder was anderes zu machen. So, alles, alles Gute. Wünsche euch ganz einen schönen Abend, Tag, Morgen oder wann auch immer ihr das hört. Und bis bald. Tschüss.